Ja, der Bruder Krüger aus der Versammlung Mariendorf ist heute Morgen bei uns zu Gast und er hält den Vortrag, wirst du die letzten Tage überleben? Bitte schön, Bruder Krüger.
Am 26. Dezember 2004 kam ein Tourist aus seinem Hotel an den Strand von Khao Lak in Thailand. 10 Minuten vorher war er mit seiner Frau früh schwimmen gegangen. Sie hatten sich erfrischt. Sie waren wieder in ihr Hotelzimmer gegangen, hatten sich umgezogen und wollten jetzt heute einen Tag am Strand verbringen. Da ist es ja um die Zeit sehr schön warm gewöhnlich. Und jetzt kommen sie also aus ihrem Hotel und stutzen. Kein Wasser da. Das Meer ist weg. Alles trocken. Am Horizont in 7 Kilometer Entfernung steht im Freien ein Riff. Vorher sind die Menschen dorthin gefahren und haben getaucht, um alles zu beobachten. Und jetzt war das Wasser weg. Was für ein Schreck. Was für eine Überraschung. Er erinnerte sich daran, dass er in der Zeitschrift Erwachet einmal etwas gelesen hatte. Und zwar in der Ausgabe vom 8. Februar 2001. Killerwellen, Überlieferung und Wirklichkeit. Da war über das Phänomen Tsunami berichtet worden. Das erste Anzeichen für einen herannahenden Tsunami kann täuschen. Denn nicht immer ist zu sehen, dass eine ansteigende Woge auf die Küste zurast. Genau das Gegenteil kann der Fall sein. Das Wasser zieht sich ungewöhnlich weit zurück, legt Strände, Buchten und Häfen trocken, hinterlässt im Sand und oder Schlamm zappelnde Fische. Was zuerst geschieht, hängt davon ab, welcher Wellenabschnitt die Küste zuerst erreicht. Entweder der Wellenberg oder das Wellental. Ein Tsunami stand bevor. Das durchzuckte ihn. Und die anderen Menschen, die dort waren, sie staunten mit offenem Mund, fragten sich ja, was, wie wird das jetzt weitergehen? Neugierig gingen sie einfach auf den Meeresgrund in das Meer hinein. Aber er kannte die Situation und er schrie jetzt, sie sollen um ihr Leben laufen. Das Wasser kehrt zurück, rennt auf die höchste Stelle im Hotel, 3. Stock. 4. Stock. Aber die Leute, die reagierten überhaupt gar nicht. Die dachten, das haben wir ja noch nie erlebt. Und das ist ja interessant, und was da alles auf dem Meeresboden ist. Na, sie haben sich nicht darum gekümmert, haben das Geschrei dieses Menschen nicht wahrgenommen oder nicht wahrnehmen wollen. Und dann am Horizont eine breite Wand rollte auf sie zu. Dieses Ehepaar, das war hochgerannt in ihr Hotelzimmer. Sie waren gerade in den 3. Stock gekommen und da schwappte die Welle über das ganze Land. Und diejenigen, die vorher geguckt hatten, sie waren tot. Warum waren sie tot? Erstens wussten sie offensichtlich nicht, was ein Tsunami ist und wie der in Erscheinung tritt. Dann haben sie nicht auf die Warnung gehört, die derjenige gegeben hatte, der geschrien hatte, rettet euch. Und sie haben dementsprechend auch nicht gehandelt. Sie waren nicht in Sicherheit gelaufen. Ja, warum erzählen wir das? Jehovas Zeugen sagen seit geraumer Zeit, wir leben in der Zeit des Endes. Dieses System wird eines Tages beendet werden. Es wird zerstört werden. Eine neue Welt bricht an. Jehova Gott wird dafür sorgen, dass die ganze Erde ein Paradies wird. Und die Frage entsteht, ja, nehmen wir diese Warnung ernst? Überlegen wir, ob etwas dafür spricht, dass das so passiert? Oder sagen wir, ach, das wird schon immer so weitergehen wie bisher? Das ist eine Frage, die wir uns heute stellen wollen. Und wir wollen ein biblisches Beispiel zunächst einmal da besprechen. Ein biblisches Beispiel, das auch eine solche Situation schildert. Um die Zeitenwende war die Zeit gekommen, dass der Messias angekündigt wurde. Und der Messias, er sollte kommen und mit ihm sollte etwas ganz Bestimmtes passieren. Das jüdische System der Dinge, das dadurch gekennzeichnet war, dass in Jerusalem ein Tempel stand, dass dort Priester amteten, nach bestimmten Riten Opfer brachten, das sollte ausgelöscht werden. Und das kam jetzt auch nicht so von heute auf morgen, dieser Gedanke, sondern er war schon lange im Voraus ihnen angekündigt worden. Es gab also eine Warnung. Wir wollen bitte die Bibel aufschlagen, und zwar in Daniel Kapitel 9. Und wir lesen vom Vers 25 an diese Voraussage. Daniel Kapitel 9. Und du sollst Wissen und Einsicht haben, dass es vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und wiederzubauen, bis zu dem Messias, dem Führer, 7 Wochen, ferner 62 Wochen sein werden. Sie wird wiederkehren und tatsächlich wieder gebaut werden, mit einem öffentlichen Platz und Graben, aber in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden mit nichts für sich selbst. Und die Stadt und die heilige Stätte, das Volk eines Führers, der kommt, wird sie ins Verderben bringen. Und das Ende davon wird durch die Flut sein und bis zum Ende wird es Krieg geben. Das, was beschlossen ist, sind Verwüstungen. Was wurde hier angekündigt? Es wurde das Kommen des Messias angekündigt. Der Messias, es war eine Person, auf die die Juden schon seit Moses gewartet haben. Jemand, der im Auftrag Gottes alle Dinge wieder in Ordnung bringt. Und es war gesagt worden, wann dieser Messias in Erscheinung treten sollte, nämlich 69 Wochen nach dem Befehl, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Dazu muss man wissen, die Juden waren in eine 70-jährige Gefangenschaft geführt worden. 607, 537 endete diese Gefangenschaft. Sie konnten zurückkehren, sie konnten anfangen, den Tempel, den Altar wieder aufzubauen. Und dann war gesagt worden, dass sie auch eines Tages die Mauern Jerusalems wiederherstellen können, sodass diese Stadt geschützt wäre. Das geschah im Jahr 455 vor unserer Zeitrechnung. Da erging dieser Erlass und es wurde ihnen gestattet, jetzt die Mauern zu errichten. Und jetzt hatten wir gelesen, 62 Wochen danach sollte der Messias kommen. Naja, 69 Wochen, buchstäblich Wochen danach, kein Messias kam. Es musste sich um eine andere Zeitspanne handeln. Andere Bibelübersetzungen sprechen von Jahrwochen. Das bedeutet 69 mal 7, nicht Tage, 483 Tage, sondern 483 Jahre. Vom Jahr 455 angerechnet, kommen wir dann auf das Jahr 29 unserer Zeitrechnung. Da sollte der Messias kommen. Ja, kam er denn? Ja, im Jahr 29 unserer Zeitrechnung erschien der Messias. Und zwar so, wie sie es erwartet hatten. Er vollbrachte Wunder, Er führte die Menschen wieder zu Gott. Er hatte einen Vorläufer, Johannes den Täufer. Und dass die Menschen damals im Jahr 29 wirklich diese Erwartung hatten, das lesen wir in Lukas Kapitel 3, Vers 15. Lukas Kapitel 3, Vers 15. Und als nun das Volk in Erwartung war und alle wegen Johannes in ihrem Herzen überlegten, ist er vielleicht der Christus? Das griechische Wort für Messias. Also sie waren in Erwartung, sie erwarteten den Messias. Und sie fragten sich, ob das vielleicht Johannes der Täufer schon wäre. Nein, er war es nicht, sondern Jesus Christus war der Messias. Und an ihm erfüllten sich jetzt viele Prophezeiungen. Er bewies, dass er wirklich der Messias war. Er heilte zum Beispiel Kranke, jede Art von Krankheiten. Oder ein Beispiel, er heilte einen Blindgeborenen. Das erregte einen Riesenaufruhr. Sowas hat es noch nie gegeben. Die Menschen wussten, jetzt ist wirklich der Messias da. Aber denken wir noch einmal an Daniel Kapitel 9. Was sollte denn mit dem Kommen des Messias auch kommen? Das Ende des jüdischen Systems. Und wie hat sich der Messias selbst zu dieser Frage verhalten? Hat er das auch publik gemacht? Hat er die Menschen darauf hingewiesen? Ja, das hat er getan. Wir möchten bitte gemeinsam Matthäus 24 aufschlagen. Da finden wir eine ganz normale Reaktion von uns Menschen, wenn so Dinge angekündigt werden. Wie reagieren wir? Wir fragen, ja, wann wird denn das sein? Und das taten auch die Jünger. Und zwar, wir lesen von Vers 3 an, Matthäus 24 von Vers 3 an. Als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann werden diese Dinge geschehen? Was wird das Zeichen deiner Gegenwart und des Abschlusses des Systems der Dinge sein? Also sie fragten, wann wird das sein? Und Jesus hat ihnen eine Antwort gegeben, von Vers 4 an. Und Jesus gab ihnen zur Antwort, seht zu, dass euch niemand irreführe. Denn viele werden aufgrund meines Namens kommen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsberichten hören. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt, denn diese Dinge müssen geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also, Jesus hat bestimmte Ereignisse angekündigt. Und er hat erst mal gewarnt davor, wovon sie sich nicht beeindrucken lassen sollten. Es würden Menschen auftreten mit dem Anspruch, sie wären der Messias, haben wir gelesen. Ist das denn passiert damals im ersten Jahrhundert? Ja, Flavius Josephus berichtet von drei falschen Messiasen, deren Wirksamkeit eine der Ursachen für die Empörung gegen das Römische Reich war, die zur Zerstörung Jerusalems führte. Historiker bestätigen auch, dass die Vorhersage, dass Kriege zum Tagesgeschehen gehören würden, dass das auch tatsächlich in diesem ersten Jahrhundert nach dem Kommen des Messias der Fall war. Ja, davon sollten sie sich ja nun nicht irreführen lassen, aber Jesus sagt jetzt auch positive Zeichen. Und das lesen wir von Vers 7 an, wenn wir es noch aufgeschlagen haben, in Matthäus 24. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es wird Lebensmittel und Erdbeben an einem Ort nach dem anderen geben. Alle diese Dinge sind ein Anfang der Bedrängniswehen. Also was kündigt er an? Außergewöhnlich weite weitführende Kriege. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Und da entsteht dann auch die Frage, nicht, ob das im ersten Jahrhundert sich erfüllt hat. Ja, können Historiker sagen, internationale Kriege, die vor der Zerstörung Jerusalems geführt wurden, waren solche, die zum Beispiel die Partherkriege in Südwestasien, die Aufstände in den römischen Provinzen Gallien und Spanien, der Krieg im Osten, den Asineus und Alineus gegen die Parther führten. Das sind so Beispiele für außergewöhnliche Kriege, die damals im ersten Jahrhundert stattfanden. Dann hatte er vorhergesagt, Erdbeben an einem Ort nach dem anderen. Die Geschichte berichtet von solchen Erdbeben. Zum Beispiel zur Zeit des Kaisers Claudius wurde die Insel Kreta von einem Erdbeben heimgesucht. Weitere Erdbeben ereigneten sich in Smyrna, Hierapolis, Kolossee, auf Chios, in Milet, auf Samos. Und zur Zeit von Nero zerstörte ein Erdbeben die Stadt Laodicea. Tacitus berichtet sogar, dass Rom von einem Erdbeben heimgesucht wurde. Also Dinge, die Jesus vorhergesagt hatte, erfüllten sich. Auch Hungersnöte. In der Bibel in Apostelgeschichte 11, Vers 27 bis 28 wird direkt von einer solchen Hungersnot, die damals auftrat, berichtet. Also, es erfüllte sich alles, was Jesus angekündigt hatte, als Zeichen des Abschlusses des Systems der Dinge, damals des jüdischen Systems der Dinge. Die Frage war natürlich, ja, was sollten sie denn dann machen, wenn jetzt dieses System zu Ende geht? Und darüber hat Jesus, wenn wir Matthäus 24 noch aufgeschlagen haben, etwas Interessantes gesagt. Vers 15. Wenn ihr daher das abscheuliche Ding, das Verwüstung verursacht, von dem Daniel der Prophet geredet hat, an heiliger Stätte stehen seht. Die Parallelstelle in Lukas 21 sagt, wenn ihr daher Heere an der heiligen Stätte stehen seht. Was sollten sie tun? Vers 16. Dann sollten die, die in Judäa sind, in die Berge zu fliehen beginnen. Wer auf dem Hausdach ist, steige nicht hinab, um die Güter aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht ins Haus zurück, um sein äußeres Kleid mitzunehmen. Das war angekündigt worden. Und diese Situation trat ein. Im Jahr 66 unserer Zeitrechnung kam ein römisches Heer unter Cestius Gallus und zog gegen Jerusalem auf, begann es zu belagern. Wir haben im vorigen Jahr einen interessanten Film bekommen. Wandle durch Glauben, nicht durch Schauen. In diesem Film wird diese Situation sehr plastisch beschrieben. Das Heer belagert Jerusalem. Und jetzt ist die Frage, ja, wie können sie denn dann rausgehen, wie Jesus es empfohlen hat? Ja, diese Möglichkeit eröffnete sich. Plötzlich zog dieses Heer ab. Keiner wusste warum. Die Historiker rätseln heute noch, warum sie denn abgezogen sind. Und nun war Jerusalem frei. Jetzt waren die Mauern offen, die Tore waren offen. Sie konnten aus Jerusalem hinausgehen. Diejenigen unter den Christen, die die Worte Jesu im Sinn hatten, sie haben sich daran erinnert. Jetzt ist die Zeit da, aus Jerusalem hinauszugehen. Und diese Zeit war nicht lang. Wir haben das in diesem Video gesehen. Diese Zeloten, das waren eben jüdische Nationalisten, sie feierten das als ihren Sieg, obgleich sie gar nicht die Römer geschlagen hatten, die waren einfach abgezogen. Und sie versuchten nun, die Selbstständigkeit der Israeliten wiederherzustellen. Und sie haben sich selbst ein Heer aufgebaut und haben Menschen gezwungen, Heeresdienst zu leisten. In dem Film wird das sehr schön gezeigt, wie sie auf die Einzelnen zugehen und sie zwingen, dass sie die Waffen ergreifen und dass sie hinter den Römern hinterher jagen. Aber zunächst mal war so ein Überraschungseffekt. 7 Tage, kann man sagen, war ein Durcheinander. Und das war die Zeit, die Jesus sagte, wo sie fliehen sollten. Wo sie noch nicht mal ins Haus zurückkehren sollten, um ihre Sachen zu holen, sondern sofort aus Jerusalem, aus Judäa hinausgehen sollten. Und Christen haben das getan. In dem Film wird das sehr schön gezeigt. Die eine Familie, die sofort sich aufmachte, eine andere Familie, die zögerte und überlegte, und was müssen wir mitnehmen und ist es denn wirklich so weit? Ja, letztendlich sind sie auch gegangen, allerdings war es schon mit ziemlichen Verlusten für sie verbunden. Warum? Ja, weil jetzt inzwischen schon wieder diese Zeloten versucht haben, die Menschen in der Stadt zu halten und sich ihnen anzuschließen. Also, wer gesehen hat, dass die Zeit da war, geflohen ist, der war in Sicherheit. Sie sind nach Pella gezogen und haben dort quasi überlebt. Die anderen, die gar nicht gegangen sind, diese zweite Familie ist ja nachher gegangen, aber ja, mit Hängen und Würgen haben sie sich gerade so noch retten können, aber nur ihr Leben. Die anderen, die da geblieben sind, die feierten und waren guter Dinge, dachten wunderbar, jetzt geht's aufwärts. Das Gegenteil war der Fall. Im Jahr 70 kam der römische Feldherr Titus, der spätere Kaiser, mit einem Heer. Und nun waren die letzten Tage des jüdischen Systems angebrochen. Da gab es keinen Zurück. Jerusalem wurde eingenommen. 1.100.000 Menschen haben ihr Leben lassen müssen bei dieser Eroberung Jerusalems. Der Tempel wurde verbrannt, zerstört. Es ist so gekommen, wie der Daniel es schon vorhergesagt hatte. Was für eine Tragik. Woran lag es? Und es lag daran, dass die Menschen nicht wahrhaben wollten, dass sie in der Zeit lebten, in der dieses System zu Ende gehen sollte. Die Zeichen der Zeit haben sie ignoriert. Was für eine Tragik. Tja, das war im ersten Jahrhundert. Was hat das mit uns zu tun? Und wir, sagten wir vorhin, leben auch in der Zeit des Endes dieses Systems der Dinge. Und biblische Prophetie wird sich auch in dieser Zeit und erfüllt sich in dieser Zeit. Wenn wir nochmal an Matthäus 24 denken und das so durchgehen alles, dann werden wir feststellen, das hat sich damals zwar erfüllt, aber nicht in vollständigem Maß. Eine größere Erfüllung ist noch ausstehend gewesen vom Blickpunkt dieses Jahres 70 an. Warum können wir das sagen? Nun, wir können in die Offenbarung gehen, Offenbarung 6, und dort finden wir eine Beschreibung der sogenannten apokalyptischen Reiter. Diese Reiter, sie stehen dafür, dass umwälzende Änderungen bevorstehen. Der Reiter auf dem weißen Pferd, das ist Jesus Christus, der die Macht übernehmen wird und über die Erde herrschen wird. Der feuerfarbene Reiter ist ein Symbol für Kriege. Genau dasselbe, was in Matthäus 24, Vers 7 angekündigt worden ist. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Das schwarze Pferd ist ein Symbol für eine bevorstehende Lebensmittelknappheit und Hungersnot, die damit einhergeht. Das fahle Pferd zeigt vorzeitigen Tod an, zum Beispiel durch Seuchen, wie es Jesus auch gemäß Lukas 21, Vers 11 vorhergesagt hat. Und jetzt die Frage, ja, warum ist das ein Beweis dafür, dass das Ende des jetzigen Systems bevorsteht? Nun, diese Prophezeiung, diese apokalyptischen Reiter, sie wurden dem Johannes als Vision im Jahr 96 gegeben. Also über ein Vierteljahr nach dem Ende des jüdischen Systems der Dinge. Also eine größere Erfüllung von Matthäus 24 und Offenbarung 6 würde von 96 angesehen bevorstehen. Und von dieser Stelle ist schon wiederholt darüber gesprochen worden, dass seit 1914 wir in den letzten Tagen dieses Systems der Dinge leben. Seit 1914 erfüllen sich diese Prophezeiungen in noch nie dagewesenem Maße. Weltkriege hat es gegeben, Erdbeben hat es gegeben. Das größte Erdbeben aller Zeiten hat in der Neuzeit stattgefunden. Im Jahr 1976 bebte die Erde in Tangshan in China. Man berichtete davon, es habe 655.000 Tote gegeben. Unvorstellbar. Und wir wissen, seit 1976 hat es auch immer wieder Erdbeben gegeben. Denken wir nur vor 2 Jahren an die Katastrophe in Fukushima. Wie viele Opfer hat das gekostet? Also, die Zeichen der Zeit erfüllen sich. Und die Frage ist, wie reagieren wir jetzt darauf? Und da wollen wir noch die letzten Minuten mit verbringen, indem wir den 2. Petrusbrief bitte aufschlagen, 2. Petrus Kapitel 3. Wir beginnen mit dem Vers 3. Da wird beschrieben, wie die Menschen auf solche Botschaften reagieren. Und wir werden bestätigen, ja, Tatsache, so passiert das heute. 2. Petrus 3, Vers 3. Denn dies wisst zuerst, dass in den letzten Tagen Spötter mit ihrem Spott kommen werden, die gemäß ihren eigenen Begierden vorgehen und sagen, wo ist diese seine verheißene Gegenwart? Ja, von dem Tag an, da unsere Vorväter im Tod entschlafen sind, gehen alle Dinge genauso weiter wie von Anfang der Schöpfung an. Ist es nicht so, dass die Menschen heute genau so reagieren, wenn wir sagen, das Ende dieses Systems besteht bevor? Die Zeichen der Zeit erfüllen sich. Kriege hat es schon immer gegeben. Erdbeben hat es schon immer gegeben. Seuchen hat es gegeben. Denken Sie mal an die Pest im Mittelalter. Sie schieben diese Tatsachen von sich. Sie reagieren leider nicht darauf. Und was sagt der Petrus? Denn ihrem Wunsch gemäß entgeht diese Tatsache ihrer Erkenntnis, dass von alters her es Himmel gab und eine Erde, die kompakt herausstand aus dem Wasser und inmitten des Wassers durch das Wort Gottes. Und durch diese Dinge wurde die damalige Welt vernichtet, als sie mit Wasser überflutet wurde. Aber durch dasselbe Wort sind die Himmel und die Erde, die jetzt aufgespart für das Feuer und aufbehalten für den Tag des Gerichts und der Vernichtung der gottlosen Menschen. Also, es ist vorhergesagt worden, dass eine Vernichtung kommt. Und die Frage entsteht natürlich, wie sollten wir dann reagieren? Von Vers 10 an. Doch Jehovas Tag wird kommen wie ein Dieb, an welchem Tag die Himmel mit zischendem Geräusch vergehen werden, die Elemente aber werden vor Gluthitze aufgelöst und die Erde und ihre Werke auf ihr werden aufgedeckt werden. Und jetzt kommt der Rat. Da alle diese Dinge so aufgelöst werden, was für Menschen solltet ihr da sein in heiligen Handlungen des Wandels und Taten der Gottergebenheit, indem ihr die Gegenwart des Tages Jehovas erwartet und fest im Sinn behaltet, durch den die Himmel im Feuer aufgelöst werden und die Elemente vor Gluthitze zerschmelzen werden. Was sagt der Petrus? Was für Menschen solltet ihr da sein in heiligen Handlungen des Wandels? Heilige Handlungen des Wandels bedeutet, dass man sich eng an Gottes Wort hält, dass man das, was man für richtig erkannt hat, auch tut. Taten der Gottergebenheit, nicht nur über den Glauben sprechen und sagen, ja, wir leben in der Zeit des Endes, sondern auch handeln. Damals mussten die Menschen fliehen. Heute sind andere Handlungen angesagt. Zum Beispiel, dass diese gute Botschaft vom Königreich gepredigt werden muss. Beteiligen wir uns daran. Das ist solch eine Handlungsweise, die zur Rettung führt. Und dann Vers 14, deshalb Geliebte, da ihr diese Dinge erwartet, tut euer Äußerstes, um schließlich von ihm fleckenlos und makellos und in Frieden erfunden zu werden. Ja, wir sollten diese Dinge nicht so beiläufig tun, sondern unser Äußerstes tun. Dann würden wir die letzten Tage überleben. Denken wir noch einmal an diese Situation, 26. Dezember 2004, Tsunami. Man musste wissen, was ist ein Tsunami? Man musste aufmerksam sein und gucken, ach, ja, das Meer ist weg. Das ist ein Zeichen eines Tsunamis. Und vor allen Dingen, man musste dann handeln, musste in das höchste Stockwerk rennen, um sein Leben rennen. Dann wurde man gerettet. Heute wissen wir, wir leben in der Zeit des Endes. Wir müssen erkennen, die Zeichen, die vorhergesagt worden sind, erfüllen sich. Und wir müssen handeln. Wir müssen uns eng an Gottes Wort halten. Und das tun, was der Petrus uns gesagt hat. Dann werden wir dieses System der Dinge überleben. Dankeschön.